Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Oh, mach dir mal eine auf.
Hi, willkommen in der MSP-WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen.
Mein Sportpodcast.de.
Jetzt, insgesamt ist schon der fünfte Versuch.
Ja, das ist also, so oft haben wir es, glaube ich, noch nie versucht, seitdem wir das hier zusammen machen.
Es ist aber auch nicht ganz leicht.
Nee, ist es auch nicht. Aber jetzt fünfte Versuch und es könnte klappen. Also das Gute ist, wir haben jeweils in den vier Versuchen immer nur das erzählt, was quasi gerade live in Australien passiert. Das heißt, das ist so dynamisch, dass wir nicht fünfmal das Gleiche erzählen müssen.
Nee, das ist cool. Und wir sind jetzt im Moment gerade, wir schauen beide gerade Tennis. Und Nick Kyrgios und Daniel Medvedev haben den Zirkus in die Stadt gebracht. Wobei, wenn man Tennis-Matches sieht und Medvedev ist der seriöse von zwei Tennisspielern, dann weiß man schon, was für ein Clown auf der anderen Seite steht.
Was hat der denn da überhaupt an? Also, ich meine, kann ja jeder rumlaufen, wie er will, aber ist das eine rote Warnweste über einem schwarzen T-Shirt?
Ja, so ungefähr.
Oder gehört das zusammen?
Ja,
das ist ein Teil,
ne? Nee, das ist
zwei Teile, oder?
Nee, das sind zwei Teile, glaube ich.
Also es sieht so aus, als wenn er gleich noch rausgeht und die Autos beim Abfahren irgendwie so ein bisschen navigiert, so von wegen, hier, nicht so schnell, komm du mal aus der Parklücke raus und so.
Ja,
was hat sich Nike dabei gedacht? Was ist da schiefgelaufen, Freunde von Nike? Also wirklich.
Ich weiß gar nicht, ob Nike in irgendeiner Weise gesagt hat, hier Nick, zieh den Lappen mal über. Oder ob Nick Kyrgios nicht einfach in den Laden gegangen ist und gesagt hat, okay, gib mir mal zwei Teile von Nike und die müssen mir passen. Ich weiß nicht, ob das die aktuelle Kollektion ist. Ist die das? Doch, das müsste sie sein.
Das, Nike muss ja irgendwas, das man ja mal produziert haben, oder? Ich glaube ja nicht, dass der sich ein Shirt irgendwo holt und das Nike-Logo da drauf.
Nee, das macht er nicht, aber es könnte ja sein, dass er nicht von Nike gesponsert wird und sich irgendwo im Laden diese Dinger gekauft hat. Aber es scheint die aktuelle Kollektion zu sein.
Ja, aber du glaubst auch doch nicht, dass eine Kyrgios nicht von irgendwem gesponsert wird. Also niemand garantiert dir mehr Aufmerksamkeit, wenn er wieder Stühle durch die Gegend wirft oder Leute beleidigt, als eine Kyrgios. Nicht immer Beste. Heute habe ich irgendwo gehört, in irgendeinem Podcast, wo die ersten Sponsoren von Herrn Djokovic langsam sagen, ach Mensch, da könnte man ja auch mal über eine außerordentliche Kündigung nachdenken. Aber alles in allem glaube ich, dass Herr Kyrgios, der hat einen Vertrag mit Nike. Da bin ich jetzt mal fest von überzeugt.
Ja. Das.
Und er spielt das nicht schlecht. Er hat den dritten Satz gewonnen und das gefällt uns und wir sind jetzt ein bisschen skeptisch, dass er das im vierten auch nochmal wiederholt, aber es wäre halt schon eine geile Geschichte.
Es ist, und ich empfinde es als eine Belohnung für das, was ich dann, was ich hier täglich immer durchmache oder nächtlich durchmache. Und ich empfinde es als Belohnung, wenn mir so eine Show geboten wird, für mich am späteren Abend.
Ja, das klingt gut. Das kann ich verstehen. Also ich fühle mich auch belohnt. Ich weiß zwar noch nicht genau wofür, aber ich fühle mich auf jeden Fall belohnt.
Du solltest belohnt werden. Du bist gestern schon belohnt worden. Gestern Abend belohnt worden. Und damit sollten wir zum Hauptthema des heutigen Tages kommen.
Ach du dicke Mutter, Andreas, was war denn da los? Also wir wollten ja eigentlich gestern aufnehmen und dann haben wir gesagt, ach lass doch 96 noch, dann können wir Pokal in 1 abwischen und dann passt das schon.
Und ich habe gedacht, wir sprechen über ein 1-3 von Hannover gegen Gladbach, so ein völlig uninspiriertes, was du halt immer in der zweiten Liga siehst.
Wer hat das denn nicht? Da hat doch jeder mit gerechnet, also ich zumindest, bin ich ganz, ganz doll ehrlich. Wow, holy guacamole, das war, also mir fehlten so ein bisschen die Worte und ich war auch bis zur 75., 80. Minute war ich definitiv angespannt und habe nicht damit gerechnet, dass sie das nach Hause schaukeln, aber die waren ja so gut, die 96er. Heieiei, gestern war ja wirklich, das war schön.
Das war wirklich schön. Es sind die alten Gefühle dann auch wieder da, ne? Diese, wofür man dann Fußballfan geworden ist, weil der eigene Verein kämpft und gut spielt und einen Favoriten in Schach hält und so weiter. Dann puckert das alte Herzchen, das alte verkrustete Herzchen dann nur wieder ein bisschen.
Ja, total. Da ist auch wirklich, es ist ja, Fußball ist ja das Prinzip, 20 Mal leiden für einmal freuen. Und genau so ist es ja mit 96 seit Jahren. Und das war jetzt dieses eine Mal. Sie haben halt auch wirklich gut gespielt. Es hat von Anfang an Spaß gemacht, dazu zu gucken. Die hatten richtig Bock auf den ganzen Keks. Die haben, ja, die haben natürlich dann noch die Tore gemacht, das kommt ja alles noch dazu. Dieses 1-0, wie Weidand den Ball da durchsteckt auf Bayer, der, als wenn er sein Leben nichts anderes machen würde, vorm Tor, absolut souverän das Ding einfach reinschießt. Und meine, das nicht vergessen, ne? Also andere Seite steht der oder einer der besten Torhüter im Moment. Der Sommer ist eigentlich sehr gut drauf, auch wenn bei Gladbach nichts läuft. Die haben den Sommer, der war gar kein Faktor gestern. Also klar, der Elfmeter von Kerk, ist er dran, ist er wieder dran. Er hält ja wirklich fast alles im Moment, der Sommer, was Elfmeter angeht. Aber Kerk hat halt natürlich auch ein bisschen Glück, murmelt den da rein und dann spielen die das einfach ruhig zu Ende. Und ich bin da nicht drauf klargekommen, ich habe es nicht erwartet und sehr, sehr gute Sache. Very, very happy gewesen gestern.
Das da, als ich heute Nacht mit verklebten Augen aufs Handy geguckt habe, konnte ich den auch erst einmal nicht trauen. Da habe ich gedacht, oh, jetzt träumst du ja immer noch.
Ne? Ja, du hast das verschlafen, befürchte ich.
Ja, ja, ich bin gestern um 17.30 Uhr ins Bett gegangen.
Hast du denn den HSV auch verschlafen vorgestern?
Das ist wiederum eine Geschichte, wo ich mich eigentlich selber über mich geärgert habe. Ich bin vorgestern um 17.30 Uhr ins Bett gegangen und bin um, ich glaube, 20.30 Uhr bin ich aufgewacht und da war der HSV gerade in der Verlängerung und da hat gerade das 1-0 geschossen. Naja, eigentlich wollte ich noch 3-4 Stunden schlafen, weil ich musste noch 3-4 Stunden schlafen, aber was war ich? Ich war hellwach, als ich das
natürlich
gesehen habe.
Hellwach.
Ne? Und dann konnte ich danach auch nicht mehr schlafen, nach dem Spiel dann, als der HSV das dann gewonnen hatte. Und dann habe ich gestern wirklich kämpfen müssen. Ich habe bis 6 Uhr habe ich gemacht, dann habe ich ja hier Nachtwache, Chip and Charge habe ich aufgenommen und hochgeladen und dann habe ich mich nochmal 2 Stunden hingelegt. Aber da habe ich mich über mich selber geärgert, dass ich da aufs Handy geguckt habe.
Ja, aber es hat sich ja gelohnt. Also du hättest ja sonst, ich will nicht sagen Sporthistorie verpasst, aber so ein Stückchen war das schon was Besonderes, was da im Elfmeterschießen abgegangen ist. Hast du sofort verstanden in deinem Halbschlaf, was da Florian Kainz passiert ist?
Nee, weil ich es ja auch nicht gesehen habe. Ich habe es mir ja nicht angeguckt. Ich habe nur aufs Handy geguckt.
Du hast einen Ticker.
Ja, den Ticker habe ich laufen
lassen. Das ist dumm.
Ja.
Da hättest du doch mal ruhig was Bewegtes anmachen können.
Ja, aber ganz ehrlich, nach 2,5 Stunden Schlaf, dann bist du auch noch nicht so richtig gedankenschnell und so. Und ich muss mir jetzt einen Rechner suchen, um Sky Go zu finden und so weiter.
Nee. Gibt's das nicht auf dem Handy? Naja, ist auch egal. Aber also das war Fußballhistorie. Ich fand's fantastisch.
Das war es auch. Ich bin der Letzte, der sagt hier, der das kleinreden möchte, was wir da gesehen haben. Dass ein Spieler einen Strafstoß trifft und sein Team trotzdem verliert dann am Ende. Meine, der letzte Ball von Köln ist ins Tor gegangen und sie haben verloren.
Hä? Ja, das ist schon ziemlich absurd gewesen. Ja, die Hamburger hat es relativ schnell verstanden. Ich glaube, Kainz hat es hinterher im Interview gesagt, dass er das dann auch schon sich dachte, als der Schiri nicht ganz begeistert war. Und dann verlierst du halt einmal 2-1 zu Hause. Und wenn wir jetzt gucken, also erste Frage, wann ziehen sie die Lose, beziehungsweise zieht endlich die Lose? Das ist nächsten Sonntag erst. Und zwar, damit meine ich jetzt nicht den Sonntag, der in 3 Tagen ist, sondern der erst da drauf, am 30.
Ja, aber dann machen wir doch wieder Live-Sendung, oder? Quasi Live-Sendung.
Da müssen wir live on tape machen. Gehe ich auch von aus. Müssen wir noch mal gucken, wie wir das im Detail machen. Aber es ist zumindest fest eingeplant. Ich weiß gar nicht, was ist denn da? Ja, naja, vielleicht kriegen wir das irgendwie.
Da ist morgens das Finale vom Tennis. Und dann nehmen wir abends dann auf.
18 Uhr, ja. Wir werden das im Auge behalten, denn es ist jetzt tatsächlich so, dass der Hamburger Sportverein Hannover 96, und ich zähle weiter auf, wir machen in der zweiten Liga weiter, FC St. Pauli, der Karlsruher Sportclub, das sind 4 Zweitligisten. Dazu der VfL Bochum und Union Berlin, das riecht schon nach zweite Liga. Und dann noch der Sportclub Freiburg und Leipzig. Andreas, es hat jemand vorhin getwittert, und ich finde, das war der beste Tweet zu dem ganzen Thema, das Teilnehmerfeld sieht ein bisschen so aus wie Hallencup auf DSF.
Habe ich auch gesehen, ja.
Und es ist einfach richtig, es ist vollkommen richtig. Das ist ein Hallencup-DSF-Teilnehmerfeld und wie groß ist bitte die Chance, dass das witzig wird für uns?
Gar nicht groß, weil der HSV jetzt Leipzig auswärts bekommt nächste Woche.
Das wäre richtig geil, weil dann würden wir sie nicht kriegen.
er wird wieder egoistisch, der feine Herr. Hä?
Da ist das Hemd näher als die Tasche von der Jacke oder wie das Ding heißt. Ja. Naja, bitte, also Andreas. Nehmt ihr die ruhig.
Ich gehe davon aus, dass der HSV Leipzig auswärts bekommt und damit dann im Viertelfinale der Spaß vorbei ist. Für mich ist ja der SC Freiburg jetzt der ganz große Favorit auf dem DFB-Pokal.
Ich finde schon, Leipzig ist schon, also realistisch betrachtet ist das schon die große Chance für die. Aber tatsächlich traue ich natürlich auch Freiburg zu, Leipzig zu schlagen. Und ja, Union, weiß ich nicht, die holen ja keinen Punkt mehr, aber im Pokal gibt es ja keine Punkte, von daher ist das vielleicht eine Option, dass sie den Pokal gewinnen. Keine Ahnung. Es ist aber auf jeden Fall so, dass der letzte Pokalsieger, der noch drin ist, ist Hannover 96 als Pokalsieger 1992. Ja. Und das ist 30 Jahre her, Freunde der Sonne. Und danach hat keine von den Mannschaften, die noch drin ist, den Pokal jemals gewonnen. Sind wir deshalb auch Favorit?
Nein. Den Zahn möchte ich dir sehr schnell und nachhaltig ziehen. Aber wie lustig doch so ein Wettbewerb ist, wenn auf einmal Bayern und Dortmund nicht mehr dabei sind.
Ja, total. Total. Also selbst mit Dortmund wäre es ja noch ein bisschen lustig, weil die sind ja irgendwie auch komisch.
Ja.
Aber Bayern raus ist super. Und wenn da jetzt alles raus ist, Wahnsinn. Soll ich dir mal die Quoten sagen? Es gibt Quoten auf den Pokalsieg. Und Leipzig hat tatsächlich eine 2,0er Quote. Also die sind die sind mit großem Abstand absoluter Favorit. Danach kommt der Union und Freiburg-Block und dann der Rest. Also Union und Freiburg 6 und 6,5. Bochum 10,0. Genauso dann HSV und St. Pauli 12,0. Also alles nah beieinander. Und der große Abschuss ist dann 30er-Quoten für Hannover und Karlsruhe. Deshalb würde ich sagen, erstmal wir fangen an mit Hannover zu Hause gegen Karlsruhe. Das ist eine gute Sache, um für uns das Halbfinale zu erreichen. Besser wird es nicht. Ich freue mich. Oh, ich bin das. Das wird so schön.
Ja, wie gesagt, man kann sich halt noch Hoffnung machen. Nicht, wie man, dass man irgendwie komisch dahin gestolpert ist und auf einmal sind da die ersten sieben in der Bundesliga sind auf einmal noch als Gegner da. Weil es ist eine reelle Chance, ein ordentliches Los fürs Viertelfinale zu bekommen. Wie gesagt, der HSV kriegt Leipzig auswärts.
Genau, wir sind uns alle einig, selbst wenn der HSV zu Hause gegen Karlsruhe spielt oder 96 zu Hause gegen Bochum oder gegen HSV oder gegen St. Pauli, das ist ja alles dann noch lange keine gemahnte Wiesen. Aber du bist halt einfach nicht tot, wie ich fahre nach München auswärts und kriege garantiert auf den Ballon. Ja. Sondern es ist halt schon, es besteht irgendwie noch Hoffnung. Also erstmal bis zur Auslosung und vielleicht sogar darüber hinaus. Und das, finde ich, ist toll.
Das ist wie Jim Carrey in Dumm und Dümmer sagt, so you're telling me there is a chance.
So.
Weil als sie zu ihm sagt, selbst wenn wir die beiden letzten Menschen auf diesem Planeten wären, würde ich nicht mit dir daten. Und dann sagt er, so you're telling me there is a chance.
Hm? Ja, so muss man das sehen. Und so sehen wir beide das ja auch. Ja. Wir sind davon ja überzeugt. Ach, herrlich, ist das aufregend. Wir müssen noch zwei Updates machen zu Themen, die wir bereits hatten. Und das eine ist wirklich ein begeisterndes Update. Eins, was mich also hier stehende Ovation in meinem Wohnzimmer hat ausleben lassen.
Die Komoren.
Das sind deine Komoren. Ja. Die schlagen Ghana 3-2.
Ja. Den Tweet haben, glaube ich, gar nicht so viele verstanden, den ich damals abgesetzt habe. Es ist aber auch wieder ein Tweet, der einfach nicht genug gewürdigt wird von mir.
Einfach so viel Pech mit den Tweets. Ja. Ja. Ich gucke gerade, ob noch eine Chance besteht. Sie könnten als viertbester Dritter sogar noch ins Achtelfinale kommen. Dazu ist heute der letzte Spieltag. Sierra Leone ist aktuell hinter denen, das heißt, die dürften nicht gewinnen. Die spielen gegen Äquatorial Guinea muss Sierra Leone schlagen und Elfenbeinküste muss Algerien schlagen. Dann sieht es gut aus. Sonst könnte es aber tatsächlich noch mal eng werden für die Komoren. Das ist ja. Da bleiben wir am Ball, Andreas. Ich würde sagen, da bleiben wir auf jeden Fall am Ball. Da geht einiges in die richtige Richtung für euch. Für dich und deine Komoren.
Ja. Das ist toll. Ich habe immer noch keine Minute Afrika Cup geguckt.
Wenn die spielen, machst du ja auch Nickerchen.
Ja.
Die fangen um 17 Uhr an. Das ist genau deine Zeit.
Das ist genau meine Schlafengehzeit. Ja. Soll ich dir etwas wirklich ein bisschen Peinliches erzählen? Beziehungsweise peinlich ist es gar nicht so. Eigentlich ist es total effizient. Ich habe jetzt schon, obwohl ich dieses Haus, wo ich jetzt gerade bin, noch nicht verlassen habe, habe ich schon 8000 Schritte auf der Uhr.
Weil du um den Tisch läufst?
Ja, so ungefähr. Ich mache jede
Stunde. Damit du nicht einschläfst?
Nee, jede Stunde mache ich 500 Schritte. Und dann brauche ich die nachmittags nicht mehr machen, wenn ich dann schon kaputt bin und müde bin. Und so habe ich jetzt im Moment schon 8000 Schritte beisammen.
Das heißt, du gehst deinem WG-Partner vor Ort auf den Sack, weil du immer um den Tisch joggst?
Nee, der macht 20.000 Schritte pro Tag. Das heißt, der muss genauso viel gehen. Der geht auch 10.000 Indoor.
Ich sehe euch da schon fangen spielen.
Das ist auch...
Wie euch
Ich meine, hier kommt kaum eine Seele vorbei, aber die Rehe haben den Wald schon verlassen hier, die vors Haus kommen könnten.
Lass uns kurz noch über Schritte sprechen. Letzte Woche habe ich, glaube ich, einen Rekord für die Ewigkeit und für die letzten 1000 Monate hingelegt. 108.000 Schritte habe ich gemacht.
Nicht schlecht.
Ja, diese Woche aber jetzt nur bei 30 nach 3 Tagen und heute quasi noch keine. Aber trotzdem, die 70.000 sind noch möglich. Ich arbeite hart dran. Sehr hart.
Also ich bin eigentlich im Moment jede Woche bei 80 ungefähr.
Das ist gut. Ja, ein bisschen konstant fehlt mir. Letzte Woche war wirklich, das war eine Eskalation nach oben, aber das war auch cool. Es hat wirklich Spaß gemacht und war eine gute Woche mit, ich glaube, dreimal über 20.000. Sonntag dann 22.800 als gekocht. Mal gucken, wie lange ich da am Ball bleibe. Bin ich motiviert wie ein Großer. Wir müssen noch ein anderes Update machen, was keinen Sportbezug hat.
Was denn?
Lukas Cordalis fährt nicht in den Dschungel. Er ist positiv auf Corona getestet worden.
Wer kommt denn da jetzt hin?
Das weiß ich nicht. Ich habe nur den Screenshot davon gemacht, dass Luca Cordalis, Sohn von Dschungellegende Costa Cordalis und Gatte von Daniela Katzenberger, das nochmal vielleicht als Klarstellung, die sind immer noch verheiratet, fällt bei der neuen Staffel der RTL-Dschungelshow Ich bin ein Star, holt mich hier raus, aus. Oh, das ist witzig. Er wurde positiv auf Corona getestet, auch im Produktionsteam und dann kommt Punkt, Punkt, Punkt. Aber auf den Link habe ich nicht geklickt. Also, falls ihr jetzt gesagt habt, das ist mein Dschungelkönig und mein Favorit, da müsst ihr umdenken, bitte.
Sad but true. Aber dass dein Vater Dschungellegende genannt wird, das ist bitter.
Es war der erste Dschungelkönig in Deutschland, was denn bitte sonst?
Naja, der war Schlagerstar früher.
Ja, aber so läuft das. Wenn du zwischendurch mal was Dummes machst, hast du gleich den Stempel. Guck mal, der Typ von der Bild-Zeitung ist halt auch nicht mehr der Ex-Chef von der Bild-Zeitung, sondern das ist jetzt der Snickern-Dude aus dem Zug.
Das habe ich nicht richtig mitbekommen. Was ist da los gewesen bei Julian Reichelt und der Deutschen Bahn?
Wenn ich es richtig verstanden habe, wollte er ja irgendwie voll edgy sein und hat sich mit dem Snickers zwischen zwei Waggons gestellt. Der eine Waggon ist ganz normaler Waggon gewesen, der andere der Speisewagen und hat dann darauf aufmerksam gemacht, dass man in dem einen Waggon, nämlich in dem Speisewagen, nur 2G und ich glaube sogar Plus sich hinsetzen darf und sein Snickers essen darf, weil halt ne, Gastronomie und so. Und in dem anderen Waggon, wo man sich einfach nur hinsetzt und durch die Weltgeschichte fährt, da darf man ja mit 3G rein und da darf man natürlich auch sein Snickers essen, um nicht zu verhungern. Und die Leute haben sich eigentlich alle nur über ihn lustig gemacht, weil er halt Julian Reichelt ist. Snickers. Und Snickers hat viel Werbung dafür gekriegt. Also besser könnten wir nicht Werbung machen für Snickers.
Das ist der Wahnsinn.
Ja, der Typ ist komplett durch. Aber ist halt auch eine Möglichkeit, von irgendwelchen Frauengeschichten abzulenken. Erzählt man halt was von Snickers. Bitte.
Grüße an Julian. Warum sind die Irren in der Welt in der Überzahl?
Nee, sind sie nicht. Die sind nur lauter.
Ah ja, das kann auch wieder sein.
Ja, und jetzt kommen wir zu den nächsten Irren. Das sind wir beide.
Die Irren sind lauter. Die Irren sind lauter. Das ist ein schöner Podcast-Titel.
Soll ich es direkt aufschreiben?
Ja, bitte.
Mit 2 R, ne?
Ja. Die Iren sind auch manchmal lauter. Vor allem am St. Patrick's Day.
Absolutely. Und beim Fußball. Und damit habe ich jetzt die perfekte Überleitung geschafft. Andreas, wir machen ein Top 3 jetzt, was wir schon immer machen wollten.
Ja.
Und immer wieder geschoben haben. Und jetzt ist es endlich soweit.
Vor allen Dingen schon bevor wir eigentlich die Rubrik ins Leben gerufen haben, Top 3. Was wir jetzt eigentlich jede Woche machen wollen.
Genau. Haben wir schon gesagt, wir machen mal ein Top 3. Und zwar Länderspiele mit Elfmeterschießen von der deutschen Nationalmannschaft.
Also, wir beide werden jetzt mal hier nicht albern.
Doch. Eigentlich wären wir genau das. Wie viele Länderspiele hat die deutsche Fußballnationalmannschaft eigentlich so überhaupt?
Das weiß ich gar nicht.
Es waren 7. Nein, nicht Länderspiele, sondern.
Achso, mit Elfmeterschießen. 7 oder 9? Irgendwie sowas.
Ich glaube 7.
Also, 76 hat es angefangen. 76, 82, 86, 90, dann 2002 hatten sie keins, ne? Da haben sie in meiner Verlängerung gewonnen.
Aber 96 hast du vergessen.
96 hatte ich. 76, 82, 90, 86, nein, Entschuldigung, 76, 82, 86, 90, 96, 2006, 2016, haben wir noch was vergessen?
Feierabend.
Ja, es sind 7.
Ich glaube, das war's.
Ja.
7 Stück. Und wir haben uns jeder 3 rausgesucht. Vielleicht gibt es ja auch eine Überschneidung, das werden wir nochmal sehen, was unsere persönlichen Top 3 sind. Und du fängst mal an mit deiner Nummer 3.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Das ist ein bisschen Nostalgie, weil es war das erste Elfmeterschießen, was ich gesehen habe. Und das war 1982, das gegen Frankreich. Deutschland hatte damals in der Verlängerung im Halbfinale der WM, hatten sie ein 1:3 aufgeholt in der zweiten Halbzeit und haben dann im Elfmeterschießen, es gibt so zwei ikonische Szenen in diesem Halbfinale. Erstens, das natürlich wie Toni Schumacher Battiston umgerannt hat und hinterher gesagt hat, ich bezahle ihm die Jacketkronen. Und das zweite war, wie Uli Stielicke den Elfmeter verschießt, auf dem Boden zusammensinkt, von Pierre Littbarski getröstet wird. Pierre Littbarski guckt auf und dieser Elfmeter, der nächste Elfmeter, der dann geschossen worden ist, der ist gar nicht im Bild mehr gewesen. Da hat nämlich Didier Sies verschossen gegen Schumacher. Und dann zeigt Pierre Littbarski auf Schumacher und haut Stielicke an und sagt, guck, da hat er, der hat gehalten. Und dann guckt er auf und der letzte Elfmeter von den Franzosen, da scheiterte Bossis an Schumacher und dann Horst Rubesch geht nach vorne, kriegt den Ball und der Ball liegt schon auf dem Elfmeterpunkt und er legt den sich gar nicht hin, läuft an und versenkt ihn und dann war das Finale erreicht. Erstens, Horst Rubesch, was für ein unfassbar geiler Typ, schon damals, 82. Und zweitens, wie gesagt, das war das erste Elfmeterschießen, was ich in meinem Leben gesehen habe. Es war Mitternacht in Spanien. In Spanien war ja damals die WM. Und ich habe es am nächsten Tag gesehen bei meiner Oma. Das habe ich dann ja mal erzählt, dass ich mal den Kindergarten geschwänzt habe. Und und immer zu meiner Oma gefahren bin, um die Spiele in der Wiederholung zu sehen. Und das wurde in der Wiederholung gezeigt und da habe ich das Elfmeterschießen gesehen.
Es war der 8. Juli 1992 und ich war immerhin schon einem Sinn und zwar im Tee. Ich war 13 Tage alt. Ich habe es wahrscheinlich nicht gesehen.
82 war es, nicht 92. Mach dich nicht jünger, als du bist.
Ja, 82, Entschuldigung, 82. Und ich war quasi keine 14 Tage alt und befürchte, dass ich große Teile meiner Familie davon abgehalten habe, dieses Spiel in Ruhe zu gucken. Das tut mir leid, falls das jemand hört. Es tut mir leid, wirklich.
Du wirst dieses Jahr 40? Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
Wenn sich's vermeiden lässt, werde ich nicht 40, ja. Aber ansonsten werde ich 40, vermutlich.
Nein, wenn es sich nicht vermeiden lässt, wirst du 40. Da macht man keinen Späße mehr drüber. So.
Nee, ich kann einfach wegfahren und dann.
Ach so.
Einfach aus. So war das mehr geplant.
Ach so.
Also nichts Dramatisches, sondern einfach, ich bin nicht da, es gibt keinen Geburtstag. Ciao, Kakao. Das war dein Spielplatz, dein Halbfinale, dein Platz 3, Deutschland gegen Frankreich. Deutschland hat gewonnen.
Ja. Finde ich überraschend. Eins haben sie ja nur verloren in der ganzen Zeit.
Ja, und da sind wir. Aber du legst hier Überleitung über den Tisch. Das ist ja ungesund, mein Freund.
Ja.
Ich habe eins genommen, wo ich noch nicht geboren war, denn es war am 20.06.76 in Belgrad. Und ich kenne es halt dementsprechend logischerweise nur aus Erzählungen bzw. aus Videos. Und das, was mich das Erste, was mich geschockt hat, als ich mich damit beschäftigt habe, war, was für ein Kackturnier denn diese Fußball-Europameisterschaft 76 war mit 4 Mannschaften.
Ja, furchtbar.
Also Tschechoslowakei, Niederlande, Jugoslawien und die BRD spielen halt Halbfinale, Finale und noch ein Spiel um Platz 3. Sicher ist sicher, dass man halt auch dann 4 Spiele hatte. Und das Finale Tschechoslowakei gegen die BRD. Die Älteren werden sich sicherlich erinnern und das, was eigentlich am meisten hängen bleibt, ist ja immer die Geschichte mit Uli Hoeneß in den Nachthimmel von Belgrad. Und dass genau. Man sich da auch heute noch, dass er da heute noch drauf angesprochen wird und das vielleicht bis vor ein paar Jahren eine seiner größten Niederlagen in seiner Karriere und in seinem Leben war. Aber was nicht vergessen werden darf, ist das Tor, was danach geschossen wurde. Das war nämlich Panenka. Zum 5:3, damit war die Tschechoslowakei Europameister und das war die Erfindung des Panenkas.
Und bis heute versuchen sich mitteltalentierte Kreisliga-Fußballer an diesem Kunststück und scheitern alle.
Ja, nicht nur die, das ist ja das Geile. Auch die ja, die vermeintlich großen Fußballer, wenn man es macht, wenn man ihn da so reinchippt, und das haben ja wirklich fast alle nachgemacht schon, alle, die irgendwie Fußball spielen können. Und ich habe dann bei meiner Recherche auch ein Video gesehen, wo das zusammengeschnitten war, wer das alles gemacht hat. Aber es kommt halt auf drei, bei denen es klappt, kommt halt auch immer einer, wo der Torwart stehen bleibt, die Arme vor den Körper hält und der Ball einfach an der Brust so hängen bleibt und der sagt, Edge, Badge, ich habe ihn jetzt ganz, ganz sicher festgehalten.
Ja, genau.
Dieser Moment, natürlich hätte das irgendwann anders jemand vielleicht auch mal ausprobiert, aber dieser Moment als Elfmeterschießen-defining Moment, mein Platz 3.
Ja. Mein Platz.
Ich habe ein Interview gesehen mit Herrn Panenka. Das war ich noch ganz gut. Sportschau hatte ihn im Interview. Ich glaube, der freut sich darüber, dass die das immer noch nachmachen. Guter Typ. Dein Platz 2.
Mein Platz 2 ist die Revanche gewesen. 1996, die Europameisterschaft. Ich habe es hier auch schon mal gesagt, das ist das mein absolutes Lieblingsturnier ist aus meinem Leben. Ich hatte gerade Abi gemacht, alles schien so frei, ich war noch nicht in der Ausbildung. Es war wirklich die pure Freiheit damals. Und dieses Turnier haben wir exzessiv geguckt, halt mit Freunden, die alle noch nicht im Studium oder Bundeswehr oder Zivildienst oder so waren. Und es war genau halt nach dem und während unserer Abi-Zeit. Und deswegen ist dieses Turnier bei mir halt in einer unglaublich guten Erinnerung. Und Deutschland spielte gegen England. Deutschland hatte ja gegen England 1990 schon gewonnen. Und damals war es da ja dieser Spruch von Gary Lineker, 22 Spieler spielen und am Ende gewinnt Deutschland. Und dieses Elfmeterschießen 1996 war ja ähnlich dramatisch, beziehungsweise das Spiel war ähnlich dramatisch. Paul Gascoigne rutscht am Ball vorbei, 2 Zentimeter am Ball vorbei, dann hätte er schon das Golden Goal damals machen können für England. Und es war... Stefan Kunz hatte das 1-1 geschossen, nachdem Alan Shearer nach 3 Minuten schon das 1-0 für England geschossen hat und so weiter. Und im Elfmeterschießen war dann unter anderem Stuart Pearce als Dritter angetreten. Stuart Pearce war einer derer gewesen, die 1990 verschossen haben. Und er war zum dritten Elfmeter angetreten und hatte getroffen. Und die Spannung, die sich dort entladen hat bei ihm, die ist mir bis heute, also ich glaube, ganz Europa hat damals diesen Schrei von Stuart Pearce gehört, wie er einfach alles rausgeschrien hat, was sich bei ihm an Druck aufgeladen hatte. Alan Shearer hatte getroffen, Hessler hatte getroffen, David Platt hatte getroffen, Thomas Strunz und dann Stuart Pearce. Und dann traf auch Stefan Reuter und Paul Gascoigne traf, Christian Ziege traf, Teddy Sheringham traf, Stefan Kunz traf und dann tritt Gareth Southgate an. Gareth Southgate, der jetzt der englische Nationaltrainer ist und er vergab. Und Andreas Möller schießt dann den entscheidenden Elfmeter und stellt sich dann vor die Tribüne, so mit so einem, weiß ich auch nicht, mit den Händen in den Hüften und guckt so streng und damit war...
Mit dem Gersa-Move, es war der Gascoigne-Move, der hat das ja auch so gemacht.
Ach so.
Gascoigne hat sich ja auch mal, also dieses Brust raus, das war ja der frühe Balotelli quasi,
ja.
Hatte Gascoigne auch mal gemacht und Möller verarscht es halt einfach. Also mein Platz 2 ist es auch, ich habe das gleiche Spiel gewählt, auch England-Deutschland, vom 26.06.1996. Und da sind wir wieder bei Geburtstagen. Das ist mein 14. Geburtstag gewesen.
Ach so.
Und ich glaube, ja, das war an meinem 14. Geburtstag. Und deshalb ist es natürlich in meine Top 3, musste es rein. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viele Leute da waren, aber wir haben auf jeden Fall bei uns zu Hause gefeiert und mein Onkel und ich waren hochgradig nervös und haben gerade dieses Elfmeterschießen, das hat uns ja komplett fertig gemacht. Und ich weiß nicht, hast du das nochmal angeguckt vorher, das Elfmeterschießen?
Ja.
Stefan Reuter, also der von Reuter war der knappste, glaube ich.
Ja, und der war echt gut geschossen. Das waren alles fantastische Elfmeter, die da geschossen worden sind.
Genau, und David Seaman hat ihn fast gehabt, aber halt auch irgendwie war er dann doch wieder nicht dran. Und der von Reuter war schon der knappste. Es war auch eine Stimmung, also die haben gepfiffen, die deutschen Spieler, diese 6 deutschen Spieler, die da zum Elfmeterschießen angelaufen sind, die wurden ausgepfiffen mit einer Lautstärke. Das war schwer beeindruckend. Und gerade jetzt so in den Zeiten von Corona und leeren Stadien oder fast leeren Stadien, war das nochmal, als ich das gestern geguckt habe, nochmal so ein Kick obendrauf, wie krass laut das damals war. Wahnsinn.
Ja, das ist, und auch die Geschichte habe ich schon ein paar Mal hier erzählt. Danach ging die Harald-Schmidt-Show live auf Sendung. Und wir haben die noch geguckt und Harald Schmidt kam auf Knien rutschend ins Studio rein.
Das habe ich nicht vor Augen, aber sehr, sehr gut. Ich hätte gekniet auf Knien vor Stefan Kunz. Man darf nicht vergessen, dass Stefan Kunz bei diesem Turnier echt nicht den schlechtesten, also nicht das schlechteste Turnier hatte.
Das war ein super Turnier.
Muss man wirklich mal so sagen.
Ja, 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 das war ein super Turnier. Und vielleicht wird er auch ein bisschen unterschätzt.
5-5 zu machen, Wahnsinn. Da hinzugehen und den letzten Elfmeter reinzuballern und zu wissen, wenn ich jetzt verkacke, ist vorbei.
Ja.
Und mit einer Souveränität das Ding da reinzuschweißen. Und wie wir heute wissen, Stefan Kunz ist nicht einer von denen, wo oben nicht so viel los ist, sage ich jetzt mal so. Also ich finde, das ist eigentlich einer der ein bisschen clevereren Fußballer und
ja, finde ich auch.
Ein bisschen mehr im Kopfchen hat.
Ja, finde ich.
Und man sagt ja immer, ja, dann schaltest du den Kopf aus, dann gehst du da hin, ballerst das rein. Ich glaube, das kann nicht jeder. Und ich hätte Stefan Kunz nicht zwingend auf der Liste gehabt von denen, wo ich das erwarten würde. Was für ein Spiel, was für ein Abend. Football's coming home, Andreas.
Ja, es war wirklich ein Traum. Und wir sind danach, haben wir den Autokorso durch Bad Oeynhausen gemacht, der bis heute als der größte Deutschlands gilt. Der Autokorso damals durch Bad Oeynhausen. Und gibt einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Autokorso von Bad Oeynhausen.
Selbstverständlich. Das ist so wie die Nacht von Belgrad hat auch einen eigenen Wikipedia-Eintrag, hat der Autokorso von Bad Oe auch einen.
Ja, genau. Und wie gesagt, wir haben Harald Schmidt Show geguckt, wir haben das noch geguckt, wir mussten am nächsten Tag nicht arbeiten alle. Ich habe das zusammen mit zwei Freunden geguckt und wir erinnern uns alle drei gerne dran an dieses Spiel.
Herrlich. Ich kann es mir wirklich vorstellen. Kunz macht's 1-1, Kunz macht's 5-5. Was ist Stefan Kunz für eine Wucht? Kunz hätte fast das Tor von Oliver Bierhoff im Finale verkackt. Was für ein Turnier. Geilo Milo, das hat Spaß gemacht. Deine Nummer 1?
Meine Nummer 1 ist, auch das habe ich hier schon ein paar Mal gesagt, das Elfmeterschießen 30.06.2006 Deutschland gegen Argentinien. Ich habe dieses, das war 3 Tage, bevor ich meinen neuen Job in München angetreten habe, also auch 3 Tage, bevor ich umgezogen bin. Es war ein bullenheißer Freitagnachmittag. Es war ein unglaublich spannendes Spiel. Es war der Spickzettel von Jens Lehmann. Wäre Jens Lehmann einfach nicht so ein unglaublicher Vollidiot, dann wäre er noch heute eine große Legende. Aber er ist leider ein unglaublicher Vollidiot. Er hat damals diesen
Spick. Hast du das gesehen Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber mit diesem Typ von Sky, der da jetzt irgendwie zum Kochen war oder so?
Ja, nee, das, der Ricardo Basil, das kann ich nicht gucken. Das geht nicht.
Nee, da gab es bei Twitter einen Ausschnitt.
Ja, ja, auch das kann ich nicht gucken. Nein. Ich ramme mir ein Messer in den Bauch vor Fremdscham. Das geht einfach nicht.
Ja, absolut. Absolut. Vielleicht sogar noch woanders hin, das Messer. Also das war, wow.
Nein, das kann ich nicht gucken. Ricardo Basil kann ich nicht gucken. Das ist so schlimm mit dem. Das ist wirklich so, so schlimm. Das überlasse ich gerne Doppelsechs und allen anderen Fußballpodcasts, sich Ricardo Basil anzuschauen. Ich tue es nicht. Ich habe eine Souveränität in meinem Leben erreicht, dass ich manche Dinge nicht mehr machen muss. Ich bin jetzt 45 Jahre alt, ich muss manche Dinge nicht mehr tun. Und dazu gehört Ricardo Basile im Fernsehen anzuschauen.
Okay, das ist ein Argument. So alt bin ich noch nicht. Ich muss zumindest die Twitter-Schnipsel dazu.
Nein. Das habe ich mir erarbeitet und das will ich auch gerne weiter so machen. Ich muss nicht mehr alles gesehen haben.
Das ist ein Argument. Aber du hast damals dieses Elfmeterschießen gesehen und das war schon, ja, es...
Hättest du noch gewusst, wer den ersten Elfmeter für Deutschland geschossen hat damals?
Nee, ich habe es gerade auf, deshalb weiß ich es, aber nein, hätte ich nicht gewusst, dass es Oliver Neuville war. Nein.
Dass die Oliver Neuville als Ersten dahin geschickt haben.
Ja, vielleicht gilt bei dem das, was bei Stefan Kunz nicht
ist. Ja, das kann auch sein. Michael Ballack hat dann als Nächster getroffen, dann Roberto Ayala mit dem Fehlschuss, Lukas Podolski. Lukas Podolski ist übrigens auch einer, der sich den Ball einfach nimmt oder rein drischt.
Ja, aber ohne Scheiß, weil der sich halt auch wirklich, jetzt unabhängig von allem anderen, weil der sich halt auf 100% auf seine Technik verlassen kann. Der weiß, ich habe einen Schuss, da träumen 98% der Fußballer in der Bundesliga. Nicht auf dem Dorfe, sondern in der Bundesliga träumen von meinem Schuss. Und das auch völlig zu Recht. Wenn Poldi was hat, dann ist es ein Bums.
Der hat einen unglaublichen Huf, ja.
Huf. Ja, gut, Lehmann hält halt auch 2, ne? Darf man auch nicht vergessen.
Ja, ja, genau.
Das hat die Sache ganz, ganz leicht gemacht für Deutschland. Was erinnere ich tatsächlich von dem Spiel noch mehr als das Elfmeterschießen?
Ich erinnere fast am meisten die Auswechslung von Juan Riquelme. Weil damit hat sich der Pekermann damals das sich komplett selbst ins Ausgeschossen. Deutschland war völlig im Eimer. 65. Minute oder nee, 72. Minute. Argentinien führt 1-0 und dann nimmt den Riquelme raus und wechselt Cambiasso ein. Dafür hätte er damals schon auf der Stelle, Schengen Löhring hätte ihn noch vor der Verlängerung entlassen.
Ja, vielleicht auch sogar zu Recht. Ich erinnere mich an was anderes.
Was denn?
Ich weiß nicht, ob es die Erfindung war oder ob, wie lange es das damals schon gab, aber es gab nach dem Spiel von dieser Skycam oder dieser Spidercam, die über dem Spielfeld hing, gab es so eine sehr, sehr oft dann hinterher auch gezeigte Aufnahme, wie die Deutschen irgendwie so Kegeln nachspielen.
Ja, genau. Mhm.
Dann, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich der Kapitän oder so, keine Ahnung, Ballack läuft an, tut so, als wenn er eine Kugel in der Hand hat und die Spieler fallen alle so um. Und das wurde von dieser Spider-Cam aufgenommen und dann ganz, ganz oft auch irgendwo wieder neu verwurstelt. Da erinnere ich mich irgendwie total dran, an dieses Bild, wie die Deutschen jubeln. Und na gut, Frings hat ja dann noch und dann ging es ja alles ein bisschen durcheinander. Aber ja, wildes Ding damals. Wild, wirklich wild. Und ja, nicht so schlecht von Herrn Löw. Ach nee, da war ja noch Löw gar nicht. Ha, mega Überleitung meinerseits. Bei meiner Nummer 1 war Löw. Dann Trainer.
Ja. Und das ist, nein, Entschuldigung, und das ist, und das möchte ich einmal gerade vorher sagen, wahrscheinlich das spektakulärste Elfmeterschießen gewesen.
Ja, absolut. Und das einzige von denen, wo ich im Stadion war, und deshalb halt auch meine Nummer 1, Deutschland gegen Italien 2016 bei der Europameisterschaft. Es war das Viertelfinale. Es war das, Deutschland hat seit 1000 Jahren nicht mehr gegen Italien gewonnen. Es war das mein persönliches Highlight von dieser ganzen Europameisterschaftsreise. Ich habe es hier oft genug erzählt, wo ich überall war und 11 Spiele gesehen, dies, das. Aber dieses Spiel in Bordeaux, in einem unfassbar hübschen Stadion, mit ganz vielen Italienern, mit ganz, ganz vielen Deutschen um uns herum, irgendwie mehr Italiener als Deutsche, aber es war alles egal an dem Tag. Deutschland in einem absurden Elfmeterschießen. So schlecht. Also von den ersten 5 Schützen haben 3 verschossen auf jeder Seite. 3. Und es geht damit los, dass Italien trifft, Deutschland trifft. Dann verschießt Italien. Und das, ich weiß heute noch dieses Gefühl in meinem Körper, wo man, also wenn man wirklich jedes Tor komplett auf die, oder nicht Tor, also auch die verschossenen Elfmeter, so auf die Goldwaage legt, dass es im Kopf nur rattert. Oh mein Gott, 2 Schützen, 1 verschossen. Wenn wir jetzt treffen, dann sind wir vor. Da könnte beim nächsten, wenn der Italiener auch verschießt, könnten wir schon auf 3-1 vorne sein. Dann müsste jeder von den Italienern treffen. Was macht Müller dann? Der verschießt den einfach selber. Und dann geht es wieder los. Oh mein Gott, jetzt sind wir natürlich psychologisch im Rückstand, weil jetzt haben wir ja gerade verschossen und die Italiener haben jetzt Oberwasser. Und dann trifft der Italiener auch noch. Und dann verschießt Özil, weil er gegen den Pfosten schießt. Nach 3 liegen wir 2-1 hinten. Die Rechnung geht im Kopf komplett bam. Und du denkst, es kann überhaupt nicht mehr funktionieren. Dann verschießt Italien aber wieder. Draxler trifft. Alles ist ausgeglichen. Neuer Held gegen Bonucci. Und Schweinsteiger muss nur noch Schweinsteiger. Gerade der damals gegen Chelsea. Oh Gott, das Schweinsteiger verschießt wieder, Andreas. Es macht mich heute noch komplett fertig. Und nachdem dann die ganzen Stümper, die ersten 5, die halt freiwillig gesagt haben oder mehr oder weniger freiwillig gesagt haben, ich schieße, nachdem davon 3 von 5 verschossen haben, und dann kommen ja immer erst die sagen, ach naja, für Notfall vielleicht, man weiß noch nicht, da treffen 6 in Folge. Hummels, Kimmich, Boateng für Deutschland, alle treffen, und Kimmich mit einer Souveränität, damals konnte man den ja noch mögen, heute ist das ja auch alles ganz, ganz, Boateng auch so ein Pflegefall geworden mit den Jahren, und auch Hummels, na, irgendwie ist denen das allen nicht bekommen, sehe ich gerade, naja gut. Andreas, das hat mich komplett fertig gemacht. Und so ein Elfmeterschießen, Deutschland musste ja wieder nachlegen. Also das scheint ja irgendwie dazu zu gehören, dass Deutschland nachlegt beim Elfmeterschießen. Hummels, Kimmich, Boateng, dass die 3 reingemacht haben. Ich weiß nicht, ob sie mehr gelitten haben als ich, aber auf jeden Fall nicht viel weniger.
Sasa, der Elfmeter wird ja auch in aller Gedächtnis bleiben für den Rest unseres Absolut. Lebens.
Das war ja dieses Anlaufdrama, ne?
Ja, dieses Anlaufdrama. Das war ja zu, wo ist es denn? Nee, habe ich jetzt leider gar nicht auf dem Soundboard. Das war zu dieser Melodie, war das.
Genau zu der. So, ich spiele jetzt nochmal auch was ab. Das wird jetzt hier eine Weltpremiere sein. Die Soundqualität wird nicht ganz gut sein, aber es ist quasi, um unsere Hörerinnen mit reinzunehmen, wie es damals war im Stadion von Bordeaux, als Herr Hector anlief und getroffen hat. So hörte sich das damals an. Ich hoffe, du konntest das hören.
Ja, das konnte ich hören.
Und ich hoffe, dir sind nicht die Ohren weg.
Nein, sind sie nicht.
Gut. Das habe ich quasi live, also das, ich habe nicht das Richtige gefilmt, aber der Ton ist mit drauf, immerhin etwas. Und danach verliert man sich in einer sehr, sehr guten, sehr, sehr langen Nacht in Bordeaux. Das war, oh Andreas,
Da hast du Heiko Oldöp getroffen, ne?
Nee, das war 3 Tage später.
Ach so.
Oder weiß gar nicht, wie viele Tage später waren das? Das war am 2. Juli und das war am 7. Oh, 5 Tage später. Deutschland hatte 4 Tage Pause. Am 7. Juli, das war dann in Marseille, Deutschland gegen Frankreich, wo ich in der Nacht tatsächlich in Bordeaux bei Twitter gesehen habe, dass Heiko gesagt hat, hat jemand noch Karten für Deutschland gegen Frankreich? Und dann habe ich ihn angeschrieben und gesagt, ja, aber du wohnst doch in Boston. Dann hat er gesagt, kein Problem, das kriegen wir hin. Und dann ist er von Boston nach Marseille geflogen, beziehungsweise nach Lyon geflogen und dann mit dem Auto weiter nach Marseille und hat meine Karte genommen.
Das ist stark.
Also 2 von meinen Karten. Die anderen beiden habe ich dann selber benutzt und naja, da war nicht alles gut an dem Tag. Deshalb ist das ja auch nicht in meinen Top 1. Aber dieses Ding, Deutschland gegen Italien, mein Schwager ist das, der ist von München mit dem Auto nach Bordeaux runtergefahren. Die haben sich irgendwo Tickets im Internet geschossen, sind zu viert, glaube ich, in Auto oder zu dritt ins Auto rein und sind durchgekachelt nach Bordeaux. Haben wir dann auch noch getroffen vor Ort.
Stark. Wahnsinn.
Alles Wahnsinn. Was für ein Tag. Niemals vergessen den Tag in Bordeaux. So krank und so schön. Meine Nummer 1.
Schön war's, diese Erinnerung.
Ja, total. Ja? Total.
Hast du eigentlich das Paket schon weggeschickt?
Nein, habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht. Ich dachte mir, wenn du eh nicht da bist und sagst, dass das sich noch nicht lohnt, dann kann ich mir auch noch ein bisschen Zeit lassen. Ich mach das, ja. Ich mach das bald fertig.
Ja, ja. Das wäre nett.
Ja, ja, ne? Ich will auch nicht, dass jemand verhungert.
Vor allem habe ich jetzt Hunger und ich muss jetzt gleich Abendessen.
Isst du mal Abendessen, dann schön Zähne putzen und dann ab in der Haier gleich. Ach nee, du musst noch mit Philipp aufnehmen.
Ich muss noch mit Philipp aufnehmen, ja. Wir haben jetzt schon fast 40 Minuten aufgenommen.
Ja, reicht jetzt auch. Wann sprechen wir morgen über Instagram Live unsere Tipps?
Ja, machen wir.
Nee, wann?
Ach so. 11 Uhr wieder oder so.
11 Uhr wieder so.
Ja.
Wir sprechen drüber. Und ihr erfahrt es bei Instagram. @msp_wg folgen.
So machen wir es. Bis morgen.
Ciao.
Tschö.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.